Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung und diesmal ist es an der Zeit, über Mortal Kombat 11 zu sprechen. Das habe ich lang und breit gespielt, aber Story Twist auf der Switch. Und mit mir drüber sprechen wird Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo André und natürlich, ja, man überlasse es dem Herrn Peschke, das Ding auf der Switch zu spielen, wenn es gefühlt zumindest, ich bin jetzt echt kein Mortal Kombat Experte, aber gefühlt alle Welt auf der PlayStation spielt.
Es ist ja wahrscheinlich bei den allermeisten Titeln so, dass man sagen kann, ja, aber die meisten spielen es auf der PlayStation.
Super Mario nicht.
Ja, das stimmt. Aber ja, das ist so wahrscheinlich vielleicht die Entscheidung, wo die viele erstmal sagen, so, ausgerechnet. Ich hatte halt tierisch Bock drauf, das auf der Switch zu haben und zu spielen, weil ich mir gedacht habe, so, boah, cooles Fighting Game und das kann ich dann überall hin mitnehmen. Außerdem ja eigentlich ideal auch für diesen mobilen Spielmodus der Switch, weil ne, große Spielfiguren und so weiter, das passt auf so einem kleinen Bildschirm eigentlich dann ganz gut.
Mhm, dann hast du festgestellt, dass du das Haus nie verlässt.
Ja, das ist ja okay, aber das macht ja nichts. Ich kann dann ja gemütlich irgendwo rumsitzen und so, das ist schon... An sich, also ich hatte sehr viel Freude auch daran, dass es auf der Switch ist, per se erstmal. Da werden einige Einschränkungen noch zu verhandeln sein.
Okay.
Ja, aber das muss man halt sozusagen wissen, wenn wir jetzt über Mortal Kombat 11 sprechen. Es wird ein paar Sachen geben, die werden sich halt einfach auf andere Versionen nicht so übertragen lassen. Ich habe mir ein paar Sachen nochmal angeschaut, was halt die anderen Fassungen für die anderen Konsolen und auch für den PC angeht. Aber alles, was ich berichte, wird auf der Switch-Version basieren.
Gut, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Du hast schon gesagt, es gibt es also auch noch für den PC, es gibt es für die Xbox, es gibt es für die PlayStation und es gibt es für die Switch.
Genau. Gut. So sieht's aus.
Gut, dann bin ich jetzt gespannt. Denn zur Vorbereitung auf die heutige Episode, ja, professioneller Journalist, wie ich bin, habe ich mich natürlich darauf vorbereitet, habe mich ein bisschen eingelesen in Mortal Kombat und habe gedacht, jetzt liest du mal ein paar Testberichte bei den deutschen Kollegen und bei den internationalen Kollegen. Und damit du so eine Idee hast, weil meine letzte Begegnung mit Mortal Kombat war wirklich irgendwann im Kindes- oder Jugendalter auf irgendeinem Super Nintendo oder was es auch immer gewesen ist. Seitdem habe ich keine Prügelspiele mehr angefasst und gespielt. Und jetzt dachte ich, mach's dich mal schlau. Die werden ja bestimmt in der Zwischenzeit auch so eine Art Progressionssystem, vielleicht einen Story-Modus und so weiter drin haben und nicht mehr nur wie damals bei Street Fighter. Irgendwie such dir einen aus und dann kämpf gegen alle anderen. Das haben sie bestimmt ein bisschen umgebaut. Wie funktioniert denn so ein modernes Prügelspiel eigentlich? Liest du dich da mal schlau, damit du hier schlaue Fragen stellen kannst? Und dann habe ich mehrere Testberichte gelesen und ich war danach nicht schlauer als davor. Ich habe immer noch keinerlei Vorstellung, wie sich das spielt. Das war irgendwie so ein Initiierte über ein Thema, reden anscheinend mit anderen Initiierten über Dinge, die ich nicht verstanden habe. Da ging es um Türme und um sonstige Geschichten. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles sein soll. André, erkläre es mir. Hilfe! Ich komme mir so alt vor.
Ja gut, also ich meine, derjenige, der schon mal in Mortal Kombat gespielt hat, dem sollten die Türme vielleicht was sagen. Die gab es ja schon immer. Du hast, also das Ding ist, schon seit Jahren ist Mortal Kombat so das Call of Duty unter den Fighting Games. Heißt, es ist vollgestopft mit Content. Du hast im Grunde genommen alles, was du gesagt hast. Es gibt einen Story-Modus, wo du so eine Kampagne mit vielen Video-Cutscenes spielen kannst. Die Story ist natürlich vollkommen eine Grütze, so wie das ganze Mortal Kombat-Universum überladen ist mit unglaublich viel merkwürdigen Figuren, die in einem esoterischen Bullshit-Universum nicht nachvollziehbare Dinge tun und ab und zu reißen sie sich dann halt die Köpfe ab. Dann hast du einen Online-Modus im Singleplayer, das sind die Towers of Time, wo dir lauter, also die Türme sind jeweils halt Abfolgen von Gegnern, gegen die du kämpfst. Ne? Also ein Turm, das ist halt eine Abfolge von, keine Ahnung, so 2 bis 8 Gegnern jeweils. Und die sind halt quasi auf diesen Turm, sind dann immer diese Charakterporträts angebracht. Ne? Du siehst so einen Turm und dann siehst du, aha, 5 Gegner und der erste ist her und der zweite ist der und so weiter und so fort. Und dann kämpfst du nach der Reihe nach gegen die und wenn du dann alle Matches abgeschlossen hast, dann hast du eben diesen Tower gelöst. Und die Towers of Time sind halt so diese die Online-Update-Komponente. Da erscheinen dann halt immer diese 5 Türmchen oder sowas und die sind dann auch nur eine bestimmte Zeit gültig. Ne? Also dieser Tower, den musst du innerhalb von 3 Stunden absolvieren. Dafür gibt es diese oder jene Belohnung und nach 3 Stunden verschwindet der und wird durch einen anderen wieder ersetzt, der dann eine andere Gegnerzusammenstellung hat, andere Belohnungen anbietet und andere Modifier. Also die Towers of Time bringen meistens noch Modifier mit. Das sind dann Sonderkonditionen in diesen Kämpfen. Und dann gibt es noch die klassischen Tower. Classic Towers, das ist dann eben einfach nur eine Abfolge von Gegnern, ohne diese ganzen Modifikatoren. Da gibt es dann aber auch weniger von diesen Belohnungen, hinter denen du her bist. Und dann gibt es noch einen sehr schönen und sehr ausführlichen Trainingsmodus.
Okay, und was wäre jetzt aus deiner Perspektive, was ist der Hauptspielmodus, weswegen kaufen sich Menschen ein Mortal Kombat?
Also natürlich der Versus-Online-Modus, wo du online gegen andere Gegner kämpfst, und die Towers of Time sind die beiden zentralen Spielmodi.
Gut, und ich nehme an, am Anfang eines jeden dieser Modi, ob jetzt Story-Modus, ob jetzt Tower of Time oder beim Story-Modus vielleicht vorgegeben, suche ich mir einen von wie vielen Kämpfern aus?
25. Eigentlich 24, einer davon ist ein DLC-Charakter, der kostet 6 Euro, sind weitere geplant, gibt, glaube ich, einen Season Pass für 40 Euro und ja, die kosten alle so 6 Euro, also der jetzige DLC-Charakter Shao Kahn kostet 6 Euro. Ja. Aber 25 sind erstmal sozusagen jetzt verfügbar.
25. Und spielen die sich tatsächlich alle auch sehr schön unterschiedlich? Ich habe mir ja im Vorfeld so ein Fatalities-Video angeguckt, weil Mortal Kombat ist ja berühmt dafür, dass es am Schluss so diese Exekutionsszenen hat, nachdem einer der Kämpfer gewonnen hat und dann den anderen buchstäblich in von der Evolution so nicht vorgesehene Bauteile zerlegt, angeschaut. Und da sieht es natürlich alles, oh hey, wenn du hier irgendwie das junge Mädel spielst, das sieht ja völlig anders aus als irgendwie bei dem fetten Kerl oder so, der so ein bisschen nach Kratos aussieht. Aber spielen die sich auch tatsächlich unterschiedlich abseits von diesen Fatalities?
Ja, also Mortal Kombat eigentlich ist ja bekannt für so Copy-and-Paste-Kämpfer, sowohl vom Aussehen her, ne, also Scorpion und Sub-Zero sind der gleiche Ninja in Blau und in Gelb gewesen früher. Die sind inzwischen auch von ihren Designs her, auch je nachdem, welche Kostüme sie tragen, unterschiedlicher. Aber die waren quasi früher im Grunde genommen halt, ne, so wir tun mal so, als hätten wir viel mehr Kämpfer, indem wir die gleiche Figur nochmal mit anderen Special Moves ausstatten und sie halt blau oder gelb machen. Und das ist stärker ausdifferenziert, du siehst aber teilweise immer noch so ein paar Baukastenelemente, wo dann die Aktionen, die zwei Kämpfer haben, prinzipiell eigentlich identisch sind, auch wenn sie inzwischen von den Animationen her vielleicht ein bisschen anders aussehen. Oder zum Beispiel der Uppercut. Der Uppercut ist ein ganz klassisches Mortal Kombat Manöver, den können auch alle Figuren. Der sieht ein bisschen anders aus, der hat ein bisschen andere Reichweiten, je nachdem, wen du spielst, aber grundsätzlich zum Beispiel halt jede Figur diesen Uppercut. Das ist halt einfach ein super zentrales Baustein, auch in dieser Kampfspielmechanik von Mortal Kombat. Insofern ist das immer noch zu einem gewissen Grade vertreten, aber es ist weit gekommen seit seinen Ursprüngen. Also es fällt nicht mehr so auf und jede Figur hat schon durchaus ein sehr individuelles Set an Fähigkeiten.
Jetzt erzähl mir ein bisschen was von der Kernspielmechanik, weil das finde ich tatsächlich ganz interessant. Jetzt gucke ich mir zum Beispiel so ein Video an oder lese irgendwie die Testberichte. Interessanterweise, die Testberichte gehen häufig, nicht in jedem Fall, aber häufig mit keinem Wort auf die Kernspielmechanik ein. Da geht es interessanterweise dann zu wirklich 99% um das Drumherum, um die Progression und den Grind, da werden wir noch dazu kommen, um die Tower-Herausforderung. Und ich sitze so auch da wieder als Nicht-Initiierter davor und denke mir, wie kann denn ein Testbericht nicht ein einzige Silbe zu der Kernspielmechanik verlieren? Also ich nehme ja an, dass es immer noch, wie das früher aus oder wie ich das noch von früher aus den ganzen Prügelspielen kenne, das ist so ein 2D oder 2,5D, man sieht so Seitenansicht, die beiden Kontrahenten und dann wird eben auf jeder Taste am Controller jetzt zum Beispiel, liegt ein Move oder liegen zwei verschiedene Moves, je nachdem, in welcher Kombination man diese ganzen Sachen drückt. Aber wo ist da auch nach 11 Teilen immer noch die Herausforderung, das Interessante in der Kernspielmechanik?
Das ist ja wie bei jedem Fighting-Game, ne? Also das entsteht ja quasi durch die Movesets der beiden Charaktere jeweils ein dynamisches System. Du musst reagieren auf das, was dein Gegner macht und du musst schauen, dass du deine ganzen Fähigkeiten so geschickt einsetzt und im richtigen Moment einsetzt, dass das halt zum Sieg führt. Das ist so ein bisschen wie man fragen könnte, was macht einen Shooter noch interessant, wo doch in jedem Shooter jemand eine Knarre in der Hand hat und auf irgendein bewegliches Ziel schießt.
Ja, aber da würde ich durchaus sagen, dass Shooter heutzutage erheblich mehr bieten müssten, als das vielleicht in Doom-Fällen der Fall war und dass sie mit der reinen Kernspielmechanik, je nachdem, aber gerade zum Beispiel im Singleplayer-Bereich sieht man ja, dass da eine erhebliche Entwicklung stattgefunden hat, eben um das Ganze drumherum zu bauen und die Kernspielmechanik in vielen Fällen nahezu völlig unangetastet geblieben ist. Ist das bei Fighting-Spielen auch so? Ich kenne mich da ja echt nicht aus.
Ja, also wie gesagt, also im Grunde genommen, das prinzipielle Setup ist natürlich unverändert, also so wie beschrieben. Bei Mortal Kombat 11 hat sich für meine Begriffe relativ viel getan. Ich mache jetzt mal den gleichen Disclaimer kurz, wie Sebastian das bei Dead or Alive gemacht hat und sage, ich bin kein super E-Sport, Mega und sonst irgendwas Fighting Game Experte, sondern werde jetzt halt mich bemühen, das Ganze so gut einzuschätzen, wie das machbar ist. Das ist so ein Genre, wo Leute teilweise so unglaublich tief drinstecken, dass ich dem nicht genügen kann. Das vorausgeschickt, Mortal Kombat 11 zum Beispiel hat, und das habe ich auch gelesen, dass das Vorsatz der Entwickler war, hat seine Spielgeschwindigkeit ein bisschen runtergesetzt, was ich extrem angenehm finde. Erstens natürlich, weil das ein bisschen meinem reduzierten Reaktionsgeschwindigkeiten entgegenkommt, aber zum anderen, weil es dadurch ein bisschen planvoller ist, wie man vorgehen muss. Ne? Du kannst nicht irgendwie einfach nur durch unglaubliche Geschwindigkeit dann sofort erfolgreich sein, sondern du musst halt viel mehr gucken, okay, was ist denn jetzt in dieser Situation die richtige Vorgehensweise? Welche Distanz muss ich mit dieser Figur zum Beispiel einhalten? Ist das eher eine Figur, die auf Distanz arbeitet? Ist das eine Figur, die nah ran muss, weil sie vielleicht zum Beispiel mit besonders vielen Würfen arbeitet? Wie muss ich zum Beispiel auf diesen oder jenen Angriff reagieren? Wann lohnt es sich zu blocken? Wann sollte ich zum Beispiel gar nicht blocken? Also ein ganz simples Beispiel ist, wenn jemand einen hohen Angriff macht in Mortal Kombat, dann kannst du in die Hocke gehen und dieser Angriff geht dann über deinen Kopf hinweg. Und du könntest natürlich trotzdem blocken, aber wenn du blockst, dann musst du die Blocktaste loslassen, dann geht deine Figur erst aus diesem Block raus und dann kann sie angreifen. Und das sind ein paar Frames, die das dauert. Und diese Zeitverzögerung kann dazu führen, dass du einen erfolgreichen Konter eben verpasst. Und wenn du aber sozusagen Experte genug bist zu sagen, okay, ich gehe einfach nur in die Hocke ohne zu blocken, weil ich damit rechne, dass mein Gegner jetzt so einen hohen Angriff macht, dann geht er über meinen Kopf hinweg, ich kann sofort kontern und die paar Frames, die es kosten würde, aus einem Block rauszugehen, die spare ich mir und deswegen hat mein Konter Erfolg. Und genau solche Abwägungen, solche kleinen taktischen Entscheidungen und auch solche Sekundenbruchteilentscheidungen, die sind dann halt häufig verantwortlich für Sieg und Niederlage.
Ist das denn lesbar oder ist das reine Kaffeesatzleserei sozusagen? Also ist das Schere, Stein, Papier? Ich weiß nicht, was der andere macht und ich gehe jetzt mal auf gut Glück davon aus, dass er einen hohen Angriff macht oder habe ich tatsächlich ein kurzes Zeitfenster, in dem ich das lesen kann?
Also ich behaupte mal, für die allermeisten Menschen ist es fast unmöglich, das tatsächlich zu lesen im Sinne von, ich warte erstmal, schau mir die Animation an, die da abgespult wird und reagiere dann drauf. Es gibt ein paar Angriffe, die sind dann halt wahrscheinlich meistens, machen die dann auch relativ viel Schaden oder sie sind zumindest ein Ansatzpunkt für besonders viel Schaden und die haben relativ lange Vorlaufzeit. Ne? Also selbst da sprechen wir wahrscheinlich dann von einer halben Sekunde oder sowas, aber man sieht dann schon, oh, da die Figur macht das und dann kann man da theoretisch, wenn man echt schnell ist, noch drauf reagieren. Bei den allermeisten Sachen ist es eher wie bei einem richtigen Kampf, dass du deinen Gegner studierst und dann feststellst, na, der macht aber schon sehr häufig das Gleiche und dann auf diese Muster reagierst und eben sagst, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mich in diese Position begebe, macht er das, hat er bislang immer gemacht. Und auf die Art und Weise kannst du dann quasi Fallen stellen und hoffentlich dann quasi genau den richtigen Konter auspacken.
Ah, okay, ich wollte nämlich gerade fragen, was unterscheidet das dann denn von einem reinen Glücksspiel wie ein Schere, Stein, Papier? Aber wenn du natürlich so eine Mustererkennung hast und dann halt einfach, dann ist es ja eher so ein Spiel um Wahrscheinlichkeiten. Also zu 70% kommt der hohe Angriff und deswegen reagiere ich darauf und wenn es jetzt die 30% sind, wo der andere kommt, habe ich Pech gehabt, aber unterm Strich werde ich halt häufiger erfolgreich reagieren, weil ich das Muster studiert habe.
Ja, genau. Oder halt auch generell, weil du hast, glaube ich, bei verschiedenen Situationen hast du halt einfach bestimmte Sachen, die du machen kannst, wo du sagen kannst, okay, das funktioniert. Und ich sag mal, gerade wenn du jetzt nicht gegen einen richtigen Könner spielst, ist es häufig gar nicht so schwierig, irgendwelche Muster zu erkennen. Also ich glaube zum Beispiel auch jemand, der gegen mich spielen würde, würde sehr schnell merken, diese Kombo-Kette, das ist die, die er schon gelernt hat. Die möchte er natürlich immer auspacken. Das ist so, dass der mächtigste Angriff oder die mächtigste Abfolge von Angriffen, die er sehr gut und sehr zuverlässig beherrscht. Und deswegen kann man sich darauf einstellen. Also so diese Verkettung von verschiedenen Angriffen zu einer längeren Kombo, das ist etwas, das muss man für jeden einzelnen Charakter einstudiert haben. Und das muss man echt sehr gut können, um das dann auch im Kampf dann aus der richtigen Situation schnell abrufen zu können. Und sowas dauert. Und dementsprechend ist es halt so, wenn ich habe jetzt eigentlich fast ausschließlich gegen KI-Gegner gespielt, weil der Online-Modus auf der Switch nicht so supi funktioniert hat bislang. Aber wenn ich gegen echte Menschen gespielt hätte, die hätten sehr schnell erkannt, was ich da immer mache. weil das halt so das Ding ist, wo ich denke so, nee, den kann ich total gut. Jetzt ist wieder die Situation gekommen, wo das gut reinpasst. Und da hätte man sich wahrscheinlich sehr schnell drauf einstellen können.
Das ist so interessant, darüber mal zu sprechen und nachzudenken. Das ist ja extrem zum Beispiel auch vergleichbar mit Sportspielen, die man dann vielleicht gegen einen, also so klassische Sportspiele, kann jetzt auch sagen, Kampfsport sei Sport, durchaus mit Berechtigung. Aber so klassische FIFAs oder so oder Pro Evos, die man gegen andere Leute spielt, wo man dann halt auch weiß, okay, in gewissen Situationen neigt der Gegner dann dazu, irgendwie den Ball über die Außen zu spielen oder ihn zu versuchen, durch die Gasse zu schieben. Und da reagiert man schon drauf, indem man Spieler von der eigenen Mannschaft vielleicht Dinge tun lässt, die sie in einer organischen, normalen Spielsituation nie tun würden. Ja, warum geht denn der Verteidiger da nach außen? Weil man halt schon antizipiert, ah, jetzt kommt der Move, bei dem er immer über Außen spielt. Finde ich ganz interessant, dass das bei den Kampfsportspielen anscheinend auch so ähnlich funktioniert.
Ja. Es ist auch, je nachdem, gegen welchen Charakter du spielst, zum Beispiel, du weißt halt, bestimmte Moves und mal bestimmte Manöver sind halt relativ beliebt und auch relativ mächtig. Also Scorpion zum Beispiel hat so einen Angriff, da teleportiert er sich quasi rechts aus dem Bild raus und kommt dann von der anderen Seite wieder rein. Und jedes Mal, wenn du dann gegen jemanden spielst, der Scorpion gut beherrscht, das ist zermürbend manchmal, weil du die ganze Zeit denkst, jetzt kommt dieser scheiß Angriff, wo sie Angriffsrichtung wechselt, das ist auch noch relativ schnell und so. Und ich habe mir mal so ein paar Profispiele angesehen und das siehst auch da. Das ist halt so, alleine die Bedrohung, dass dieser Move existiert, führt dann häufig dazu, dass da so eine kleine Pattsituation entsteht, wo dann jeder so, mach das. Und dann selber noch nicht so richtig zum Angriff übergeht, weil die Distanz noch nicht stimmt und so. Das ist tatsächlich echt ganz interessant und zeigt aber für mich halt auch, dass das durchaus interessante Mechaniken drin hat, weil dann wirklich auch selbst bei diesen Profikämpfen manchmal wirklich einfach sich die gegenüberstehen und jeder so ein bisschen darauf wartet, dass der andere den ersten Fehler macht, was mich dann so an echte Kämpfe erinnert. Das ist schon echt ganz cool.
Mich erinnert es gerade an Arjen Robben, also den Spieler von Bayern München, der hatte halt in der Regel einen, also er konnte ein bisschen besser kicken, aber der hatte halt einen Trick sozusagen, den hat er immer und immer und immer wieder gemacht, also außen antäuschen, innen vorbeigehen, in die Mitte reinziehen und jeder wusste es und dadurch, dass er in seiner Hochzeit halt auch noch pfeilschnell war und wirklich mit dem Ball umgehen konnte, das war halt immer so ein, wann macht er seinen Trick und hast du auch dem Verteidiger so richtig angemerkt, so, nee, ich mach dir innen nicht auf, aber scheiße, er ist trotzdem schneller als ich, wenn er den ersten Schritt hat, rennt er trotzdem an mir vorbei, obwohl ich weiß, was er macht. Das klingt echt sehr ähnlich. Das ist total interessant.
Ja, wirklich. Also man kann bei Fighting Games wie Mortal Kombat, das wird für alle gelten, kann man da auch extrem tief einsteigen. Also Mortal Kombat 11 zum Beispiel hat auch einfach eine unglaubliche Masse noch an unterschiedlichen Systemen. Zum Beispiel gibt es jetzt auch so, es gibt so eine Defensiv- und eine Offensivleiste, die ein bisschen begrenzt, um, sag ich mal, so, wie soll man das nennen? Also es gibt zum Beispiel ja diese langen Kombos, in denen du gefangen werden kannst bei Mortal Kombat. Ne? Gibt es zum Beispiel diese Juggle-Kombos, wo deine Figur in die Luft geschleudert wird und dann kann man die in der Luft halten mit so einer Kette von Angriffen und dann hängst du da einfach in der Luft und kannst nichts machen. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn du hochgeschleudert wirst, dass du schneller zu Boden kommst und auch ganz kurz in der Luft dann beim zu Boden fallen auf einmal unverwundbar wirst. Und das wird limitiert zum Beispiel durch diese Offensiv-Defensiv-Balken, dass du das halt nicht die ganze Zeit machen kannst. Wie gesagt, das Distanzmanagement je nach Figur, von welchen Angriffsketten setze ich denn auch die Angriffsketten zum Beispiel, wie du die strukturierst. Also Mortal Kombat hat etwas, das nennt sich Damage Degradation. Das heißt also, der erste Schlag trifft noch mit 100% Schaden und der zweite dann von mir aus mit 90, dann 80, 70, 60 und so weiter, jetzt fiktive Werte. Das heißt also, der letzte Schlag in einer Kombokette macht dann nur noch einen Bruchteil des Schadens, den er normalerweise macht, damit halt nicht eine Endlos-Kombo-Kette dich sofort komplett vernichtet. Und genauso auch bei diesen Juggle-Kombos wird die Gravitation quasi immer hochgesetzt. Die Figur fällt immer schneller zu Boden, damit du nicht endlos in der Ecke festhängst und jemand schlägt dich halt einfach immer wieder in die Luft. Was aber dazu führt, dass du dir genau überlegen musst, zum Beispiel, du willst eigentlich die schwersten Treffer an den Anfang einer Kombo stellen, damit die den vollen Umfang ihres Schadens machen können. Aber umgekehrt kann es halt sinnvoll sein, zu sagen, so, nee, das mache ich jetzt aber anders, weil dann wird die Kombokette länger oder dann kann ich ihn am Schluss sozusagen in die Ecke reinmanövrieren. Also Mortal Kombat, die Ränder des Bildschirms, wo es dann nicht mehr weiter scrollt, die Ecke, das ist ein relativ wichtiges Tool. Du willst den Gegner eigentlich in diese Ecke prügeln, weil da kannst du ihn dann relativ gut festsetzen und auf ihn eindreschen. Dafür gibt es aber dann wiederum in den einzelnen Mortal Kombat Stages häufig die Möglichkeit, dass man sich aus dieser Ecke rauskatapultieren kann. Da gibt es dann manchmal so Umgebungsinteraktionen, Manchmal sind das Waffen, die in dem Level rumliegen, die auch besonders viel Schaden machen, aber in den Ecken gibt es halt manchmal die Möglichkeit, einfach nur an der Wand hochzulaufen und wegzuspringen, damit du aus dieser scheiß Ecke rauskommst. Und da gibt es einfach unglaublich viele strategische Möglichkeiten.
Apropos, reden wir kurz drüber, die verschiedenen Kampfbildschirme, / Kampfarenen, die sind ja durchaus nicht minder wichtig, würde ich jetzt mal sagen, oder ein bisschen wahrscheinlich schon, aber durchaus auch relativ relevant, genauso wie die unterschiedliche Anzahl von Kämpfern. Also zumindest in der Zeit, als ich die noch gespielt habe, war es durchaus auch schon relevant, dass, was weiß ich, zu Street Fighter 2 Zeiten halt auch jeder Kämpfer, zumindest in meiner Erinnerung, mein Gott, das ist über 20 Jahre her, aber zumindest jeder Kämpfer auch so eine eigene Umgebung mitgebracht hat, damit man sich an denen halt nicht tot sieht.
Genau, es gibt wirklich eine große Menge an unterschiedlichen Arenen, die auf den anderen Versionen, die nicht die Switch-Version sind, auch teilweise echt sehr, sehr geil aussehen.
Okay. Es ist gut, da muss ich gar nicht hinleiten zu, wie ist denn die Grafik und zu Animationen und Co.
Ja, also ich sag mal so, ich war eigentlich mit meiner Switch-Grafik im Handheld-Modus echt zufrieden. Das sieht im Vergleich zu allen anderen Mortal Kombat-Versionen richtig scheiße aus. Also die Switch-Version hat offensichtlich kein Anti-Aliasing, das heißt, du hast da halt diese Treppchenbildung, es flimmert bei Kamerazooms und ähnlichem zum Beispiel, die Texturen sind erheblich schlechter, die ganzen Effekte sind reduziert und auch schlechter. Du hast halt in den anderen Versionen so coole Effekte, wie da gibt es eine Stage, die ist am Strand eines Meeres aus Blut, und bei den anderen Versionen habe ich gesehen, dass da offensichtlich Wellen an den Strand, an den Felsen zerschellen und dann da so Gischt hochspritzt und sowas, und das ist halt alles raus. Auch gibt wohl irgendwelche Hintergrundanimationen, es gibt so ein Dojo mit Fallen, wo dann irgendwie so eine riesige Walze mit Stacheln durch die Seite reinbricht und so, und das ist bei der Switch alles raus und so weiter und so fort. Aber ich wusste natürlich, dass die Switch von der grafischen Leistungsfähigkeit stark abfällt im Vergleich zu den anderen Konsolen, dass das schlechter aussehen würde. Der normale Kampfbildschirm, den finde ich im Handheld-Modus insbesondere echt okay, auf dem großen Fernseher. Ja, da sieht die Sache natürlich auch schon wieder ein bisschen ernüchternder aus und so, aber das war nicht mein Problem mit der Switch-Version, da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Ein Problem hatte ich in der Hinsicht mit der Switch-Version, beziehungsweise mit der Vermarktung der Switch-Version. Es gab im Vorfeld keine Möglichkeit zu sehen, wie dieses Spiel auf der Switch wirklich aussieht. Das heißt, die veröffentlichten Bilder von Mortal Kombat 11 waren ausschließlich von den anderen Versionen. Und es ist normal, dass ein Spiel beworben wird mit Screenshots, die ein bisschen geschönt sind oder sowas. Und daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Aber hier ist der Unterschied zwischen den Bildern, die im Vorfeld zugänglich waren, und der Realität auf der Switch derart frappierend, dass das grenzt sozusagen schon an Verarsche für meine Begriffe. Also da hätte man vorher mal eine sehr deutliche Switch-Version und inklusive auch Switch-Screenshots zeigen sollen.
Ich finde es ja nach wie vor etwas erstaunlich, ja, dass Mr. Violence, ja, Mr. Video Game Violence, André Peschke, ja, sich diesen Gewaltporno Mortal Kombat nicht in allen seinen glorreichen, blutigen, knochensplittrigen Details antun möchte, bloß damit er innerhalb seiner eigenen Wohnung mobil ist. Du wirst alt, mein Freund.
Ja, wer weiß. Also das Ding ist, ich habe auch schon bei Mortal Kombat X festgestellt, dass der Grad von Entfremdung der Gewalt oder sowas, wenn der sozusagen nicht ein gewisses Maß erreicht oder sowas, dann fängt es halt auch dann wieder an, so ein bisschen irgendwie eher so ein bisschen eklig zu werden. Und das Coole an Mortal Kombat und seinen Finishingen und seiner Gewalt ist eigentlich eher dieses johlend im Kino sitzen bei einem billigen Slasher-Movie. Ja? Es muss halt irgendwie eher Spaß machen. Und wenn sie dann irgendwie anfangen, Dinge zu tun, wo ich eher davor sitze, dann so, oh, das war jetzt aber schon eher unangenehm, das anzuschauen. Es ist nicht die Erfahrung, die ich suche. Deswegen ist es nicht automatisch schlecht. Von daher hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mal was dagegen, wenn das dann nochmal von der grafischen Qualität heruntergesetzt ist. Also die Finisher erfüllen trotzdem völlig ihren Zweck. Die Switch, ich habe das Gefühl, also die sind schon offensichtlich in Echtzeit berechnet, weil diese ganzen Rendering-Artefakte wie das Aliasing und so, die sind schon trotzdem weiter zu sehen, aber sie schalten dann, wenn es an den Fatality geht zum Beispiel, schon nochmal den Level of Detail wieder hoch, weil das offensichtlich ja viel beherrschbarere Szenen sind und so, und es war schon echt ausreichend. Ich war zufrieden.
Reden wir kurz über die Fatalities, also die brutalen Finishing Moves. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe mir im Vorfeld ein Video mit allen Fatalities angeguckt. Einfach um mich so auch ein bisschen auf einzustimmen und mich darüber zu informieren, wie krass sind die. Sind ja immer noch so krass und so, wie man ihnen nachsagt und Co. Und sind sie. Ich habe mir das jetzt angeguckt, so ungefähr eine Viertelstunde lang. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich irgendwann so ab Minute 5 oder so eigentlich nur noch drüber nachgedacht habe, wie weit wir mit dem Medium gekommen sind und ob das gut ist, dass wir mit dem Medium so weit gekommen sind, dass keiner mehr darüber redet, ob so ein Spiel in Deutschland erscheinen dürfte. Aber das war eher so, ich bin halt voll auf diese ganze Meta-Tangente gedanklich abgebogen, weil mir das so, mir persönlich gibt es gar nichts. Also ich fand es eher peinlich, offen gestanden, als in irgendeiner Form johlend davor zu sitzen. Es gab so die ein oder andere Sache, die mir so ein müdes Lächeln entlockt hat. Es gibt anscheinend irgendwie den einen Kämpfer, der reißt irgendwie den Gegner so mehr oder weniger in der Mitte auseinander, dann steckt er so die Hand so von unten in die Öffnung des Oberkörpers und macht so eine Handpuppe draus und macht so eine kurze Bauchrednernummer. Das hat mir so ein leichtes Grinsen entlockt, aber das war auch wirklich alles. Also ich bin da null empfänglich dafür, aber wenn man empfänglich ist dafür, André, dann ist das hier schon großes Kino.
Ja, es ist wundervoll.
Das ist, ich habe mir gedacht, dass du es magst.
Von Johnny Cage, der eine. Johnny Cage hat sowieso geile Fatalities. Bei dem zweiten, da will er seinen Signature Fatality machen eigentlich, dass er so mit dem Uppercut den Kopf runterschlagen
und
klappt das nicht. Und beschwert sich dann, dann sieht man auf einmal, dass das so ein Filmset ist. Und dann so, who hired this guy? What the fuck? Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das sind so die haben mir alle relativ gut gefallen. Es gibt so ein paar, wie gesagt, wo es dann halt echt so ein bisschen so, war, aber das ist schon ordentlich. Die sind halt größtenteils echt kreativ. Die gehen jetzt am Schluss dann immer in so einen mega ultra super Zeitlupe Freeze Frame über. Das hat mir nicht so gefallen. Ich mochte eigentlich dann eigentlich eher dieses frühere, wo es einfach dann am Schluss so seinen Lauf nimmt und dann kippt er auch mal um und so. Das ist einfach von der Ästhetik her ein bisschen komisch, fand ich dann so, weil es dann halt irgendwie so, hä? Das ist aber ja noch lange nicht alles, ne? Also das Spiel erschöpft sich nicht in den Fatalities, sondern es gibt ja auch die Brutalities, und die Brutalities waren früher eigentlich nur so eine, also eigentlich eine ziemlich lahme Angelegenheit, ne? Endlose Schlagkombo und am Schluss zerplatzt der Gegner. Und jetzt haben sie es eigentlich so gemacht, dass die Brutalities sind jetzt von der Inszenierung her im Grunde genommen wie ein Fatality zu Mortal Kombat 2 Zeiten. Also auch da fliegt ein Kopf samt Rückgrat raus und so, aber das passiert einfach organisch aus diesem Kampfbildschirm raus. Was eine echt, sag ich mal, so für den Mortal Kombat-Fan eine nette Entscheidung ist. Du hast jetzt der moderne Fatality, der quasi wie so eine Cutscene ist, und dann hast du den Brutality, der so fast wie so ein klassischer Fatality ausgeführt wird. Und dann hast du ja auch noch jetzt die Fatal Blows, und die ersetzen die X-Ray-Moves aus dem vorhergehenden. Das sind so auch so inszenierte Cutscenes mit einer Abfolge von Treffern, die in sich schon eigentlich auch als Finishing-Move taugen würden, so mit Schwert quer durch den Leib gerammt und sonst irgendwas. Das ist auch nochmal so eine richtige Gewaltsequenz. Und dann gibt's außerdem noch die Crushing Blows. Das ist wie ein X-Ray-Move in Mortal Kombat X. Das heißt, die Kamera tut auf einmal so, als könnte sie das Innere des Körpers sehen, und du siehst Knochen brechen und Organe sich verformen, während da besonders schwere Treffer gelandet werden. Also das Spiel ist unglaublich voll inzwischen von diesen Gewaltspitzen und diesen kurzen Sequenzen, die da ablaufen, was auch ab und zu für ein etwas komisches Pacing sorgt, weil gerade diese Fatal Blows, genauso wie auch die X-Ray Moves vorher, die dann halt schon so ein paar Sekunden dauern, während sie ablaufen, das ist so ein Ding, manchmal kann das cool sein, weil du kurz durchschnaufen kannst in so einem Kampf und du denkst so, boah, ein Glück, das habe ich jetzt geschafft, und jetzt läuft erstmal diese Sequenz ab. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass du so da sitzt und du denkst so, oh, jetzt muss ich mir das zum 100. Mal anschauen, und du bist dem so müde und du willst einfach nur, dass dieser Kampf einfach weitergeht.
Ich finde es aber wirklich interessant. Müssen wir mal im Rahmen von der anderen Folge drüber sprechen, aber so dieses, weißt du, wir reden so als Videospielpresse-Öffentlichkeit, ja, wir reden inzwischen darüber, wie problematisch die Darstellung und Nichtdarstellung von Sklaverei in einem Anno-Spiel ist. Über Mortal Kombat redet kein Mensch mehr. Also es hat natürlich alles historische Gründe, ich will damit auch nicht sagen, dass man das eine mit dem anderen vergleichen sollte und so weiter. Ich sitze nur einfach so ein bisschen da und denke mir, es ist total interessant, was mittlerweile die Aufreger sind. Ja, und bei welchen Sachen man dann irgendwie sagt, hey, das ist halt Mortal Kombat. Ha? Weil das ist ja so ein Fall, ich finde es ja interessant, das ist so ein Fall von, ja, es ist halt Mortal Kombat, was hast du denn erwartet? Während, wenn du bei einem Anno sagst, das ist halt Anno, was hast du denn erwartet? Durchaus, ja, vielleicht auch nicht zu Unrecht, ja, dann das Argument, ja, aber trotzdem. Also ganz interessant, wie sich da die Moral- und Ethikdiskussionen in diesem Medium gewandelt haben. Gefühlt um 180 Grad.
Es ist halt auch wahrscheinlich, ne, das eine hat man schon 100-mal diskutiert und das andere nicht.
Ja, bestimmt. Also will damit jetzt echt um Gottes Willen keine Verbotsdiskussion für Mortal Kombat und so weiter lostreten. Soll jeder spielen, was ihn nach seiner Fasson selig macht, solange es nicht illegal ist oder irgendwelche illegalen Sachen tatsächlich zeigt oder propagiert. Insofern alles gut. Aber ich finde es halt nur echt interessant, insbesondere wenn man diesen ganzen Prozess verfolgt hat. Und dann halt wirklich so nach dem ersten Video da sitzt, oh, das wäre vor 10 Jahren nie erschienen oder vor 15 Jahren. Und stell dir mal vor, du hättest damals ein Testvideo zu dem Spiel machen wollen. Wie wäre das gegangen? USK, ich habe hier was zum Einreichen. Könnt ihr vielleicht so die ersten 3,5 Minuten nicht prüfen?
Ja, also der Zugang dazu ist ja eh so ein bisschen, das ist sicherlich, also da gibt es eine Menge Sachen, über die man diskutieren könnte. Es gibt zum Beispiel auch eine Mortal Kombat App, also ein Mortal Kombat Mobile Spiel. Und das habe ich tatsächlich mal kurz ausprobiert, weil das Spiel dich zwischendrin einlädt, doch deine Konsolenversion mit dieser Mobile-Version zu verknüpfen. Wahrscheinlich, damit sie halt richtig, ne, auf dem Handy können sie die Daten hardcore einsammeln und dann wissen sie über die Konsolenversion genauer, wer du bist oder so. Und dafür gibt's dann irgendwelche Ingame-Belohnungen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt probierst du den Scheiß mal aus, mal schauen, was da alles so passiert. Und in diesem Mortal Kombat Handy-Game sozusagen, da war einer der Mortal Kombat X-Finisher zu sehen. Das ist der, ne, von, ich glaube, das war Scorpion, der dann halt da gegen Sub-Zero kämpft in so einer Art Tutorial und dann schneidet er ihm quasi die Vorderfront vom Gesicht ab, das dann so langsam da so runterrutscht, ne, wie eine Wurstscheibe, die du an eine Glasscheibe geworfen hast. Und da habe ich auch gedacht, so, wow, okay, das ist eigentlich schon auch ziemlich hart für so ein Ding, wo das ja Free-to-Play ist auch noch. Also wo halt irgendwie, ich gehe halt in diesen Google Play Store und sage runterladen und lädt er das runter und dann das war's. Das ist so, ja, natürlich ist es genauso wie auf Konsolen und so. Man kann wahrscheinlich sagen, so Eltern können Altersbeschränkungen auf diesen Geräten aktivieren, dass das nicht einfach so möglich ist. Aber hier ist ja noch nicht mal die Schwelle von, da muss ein Kaufpreis entrichtet werden. So, das lässt ihr runter und dann ist sofort der Zugang da. Wo du halt auch so denkst, so, alles klar. Ne? Da ist so inzwischen freie Fahrt auf deutschen Autobahnen.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich halt, wo kein Kläger, da kein Richter oder so, wahrscheinlich müssten die ja auch, keine Ahnung, wie die App jetzt geprüft wird oder so, aber es ist ja auch, also in Mortal Kombat wirst du halt unter 18 nicht kaufen können, de facto, in irgendeinem Laden.
Ja, also.
Wenn du die App halt einfach runterladen kannst.
Der Play Store, das zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, werden wir da, glaube ich, sogar schon in 10 Jahre Glücke kurz drüber gesprochen haben, der ist angebunden an dieses IARC-System, das ist so ein automatisches Rating-System von der USK, die dann automatisch, also das ist eine Datenbankabfrage in dem Store, der dann das USK-Siegel einblendet automatisch. Ne? Also da ist sozusagen eine Altersfreigabe verteilt worden und die ist dort auch einsehbar und so. Aber es gibt halt nichts, was die irgendwie enforced, ne? Sondern da ist jetzt nichts, was das abprüft.
Das ist ja, aber darüber müssen wir dann wirklich, jetzt kommen wir zu weit auf die Tangente, aber diese ganze Free-to-Play-Sachen und so weiter, das ist ja der Teil, wo die USK halt schlicht und ergreifend kapituliert hat. Ohne dass sie, das würde sie natürlich öffentlich nie zugeben, wir haben da ja so ein automatisches Rating-System, aber es ist wirklich der Teil, wo sie gesagt hat, können wir nicht. Ja, wir erfinden jetzt so ein Pseudosystem, weil wir blenden ja noch was ein und so weiter. Es kommt eigentlich ein Pseudosystem, aber eigentlich haben wir vor dem kompletten Play Store-Markt und Free-to-Play-Markt und auf dem Handy, haben sie einfach kapituliert.
Ja, beziehungsweise dafür sind sie ja nicht zuständig, sondern da müsste ja natürlich von anderer Seite kommen, was sind denn die Anforderungen, dass sowas in Deutschland angeboten werden kann.
Ja, also das,
kann, ne?
Ja gut, dass da natürlich die Politik gleich mitkapituliert hat, ist klar. Gut, aber jetzt hast du schon erwähnt, weil darüber müssen wir noch reden, der große Elefant im Raum, darüber haben wir noch gar nicht geredet, so Kernspielmechanik scheint zu funktionieren, sieht auch nett aus, wenn man es vielleicht nicht auf der Switch spielt, technische Probleme werden wir vielleicht nachher noch zu kommen, die ganzen Brutalities, Fatalities, also genau das, was Mortal Kombat Fans haben wollen, aber Mortal Kombat Fans, zumindest gefühlt jetzt von meiner Warte, stehen ja alle auf den Barrikaden und haben Mistgabeln und Fackeln in der Hand, weil das Ding von der Presse, ordentliche Bewertung, guter Metacritic-Schnitt im 80er-Bereich, aber der User-Score bei Metacritic ist irgendwie bei 2, irgendwas und alle flippen eine Runde wegen Pay-to-Win, viel zu großem Grind, vollgestopft mit Kram, den Mortal Kombat nicht braucht und so weiter aus. Also so das Fan-Echo ist ja eher ein was für eine Scheiße.
Ja, man muss dazu sagen, das wurde jetzt zwischenzeitlich schon deutlich entschärft, was den Grind angeht. Also ich habe das Spiel zum Release-Tag gekauft und was sich da der Entwickler vorgestellt hat, was man grinden soll teilweise, war schon wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert. Es ist immer noch ein gehöriger Grind, wenn man alles freischalten möchte, was das Spiel so anbietet, aber sie haben immerhin einen deutlichen Schritt auf den Spieler zugemacht, was das angeht. Also die Urteile über das Ausmaß des Grindes, die erschienen sind vor, ich glaube, Freitag letzter Woche, die muss man inzwischen sozusagen ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber, also Mortal Kombat hat jetzt schon seit Mortal Kombat Deadly Alliance etwas, das nennt sich die Crypt. Und die Crypt ist im Grunde genommen so ein begehbarer Freischaltraum. Es ist so ein kleines 3D-Ding, da kannst du rumlaufen und da sind lauter Kisten drin und in den Kisten sind dann halt eben freischaltbare Sachen. Das sind weitere Fatalities, also jeder Charakter hat zwei Fatalities und aber nur einer davon wird dir von Anfang an angezeigt, den anderen musst du irgendwo finden in der Crypt meistens. Dann gibt es eben diese Brutalities, das sind glaube ich bis zu 4 oder so pro Charakter, musst du auch finden. Dann gibt es verschiedene Kostüme, es gibt auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Und das sind halt alles Sachen, die kriegst du entweder über diese Matches in den Towers of Time als Belohnung oder du findest sie in der Crypt. Und für die Crypt gibt es dann halt wiederum Ingame-Währungen, die du dir halt ergrinden musst. Geld ist inzwischen jetzt nach dem Patch etwas, das lässt sich relativ gut verdienen, diese Coins. Da habe ich jetzt über 1 Million Coins auf dem Konto und weil ich in der Crypt auch schon viel freigeschaltet habe, weiß ich gerade gar nicht so recht, wohin damit. Dann gibt es Seelen und es gibt Herzen. Und Seelen ist schon ein bisschen schwieriger dran ranzukommen. Da kriegst du dann so, keine Ahnung, pro Match so 10, 15 oder sowas. Und dann kriegst du mal als Belohnung für so einen Tower irgendwo zwischen 50 und 200. Aber um einen von diesen Seelentruhen aufzumachen, kostet so zwischen 100 und 250, das heißt schon ordentlich. Und die Herzen kriegst du so, wenn es echt gut läuft in einem Match, 8 Stück und so. Und die Kisten brauchen halt 100 bis 250, um sie aufzumachen an diesen Herzen. Das heißt, da grindest du immer noch relativ ordentlich dran rum. Und dann gibt's in der Crypt auch noch so besondere Bereiche, wo die du dann durch das Finden von Gegenständen und das Lösen von Rätseln dir erstmal erschließen musst. Und da wird's dann halt echt teilweise bizarr. Da gibt's jetzt so ein komisches Dings, das ich aufmachen muss, auch so eine Seelentruhe, die braucht dann 10.000 davon. Und das ist halt, also locker 2 Tage Arbeit, um das dann zusammenzukratzen.
Das klingt entsetzlich. Das klingt wie ein Spiel, das das null braucht und das eigentlich noch nicht mal den sozusagen das notwendige Gerüst dafür mitbringt, wie jetzt vielleicht ein Rollenspiel, in dem sowas wirklich sich noch halbwegs organisch einbauen lässt, weil das sowieso vielfach zumindest, je nach der Rollenspiel-Untergattung, aber auch sowas wie und hier mal ein bisschen Stat hochtreiben und dort mal was Kosmetisches machen und so weiter funktioniert. Das klingt wirklich wie so ein modernes Monetarisierungsmodell auf ein Spiel übergestülpt, das das nicht braucht und das es noch nicht mal so vom Grundgerüst hergibt und was einfach nur dafür sorgt, dass das viel, viel schlechter wird.
Ja, also grundsätzlich erstmal, Mortal Kombat, das mit den Unlocks und mit der Crypt, ich finde das an sich in der Grundlage cool. Als die Crypt das erste Mal aufgetaucht ist, fand ich das mega geil. Dass man da was einbaut, wo ich dann über eine gewisse Zeit einfach Sachen freischalte, die mir Freude machen, alles gar kein Problem damit. Das mochte ich immer, das mag ich nach wie vor, ich mochte die Crypt immer. Das, was sie diesmal gemacht haben, ist ein großer Haufen Scheiße und das ist es auch nach diesem Patch immer noch. Und das liegt einfach daran, dass sie offensichtlich sich gedacht haben, ja, wir wollen, dass der Spieler unglaublich viel Zeug zum Freischalten hat, aber sie wollten nicht den Aufwand betreiben, ihm coolen Shit zum Freischalten zu geben. Und dementsprechend ist halt, also es gibt zum Beispiel ja diese unterschiedlichen Charakterskins und da, wenn du das so liest, dann klingt das total so cool erstmal, so oh, 60 unterschiedliche Skins pro Charakter. De facto ist aber hier natürlich, hier kommt das alte Mortal Kombat wieder zum Vorschein. Es gibt eigentlich 5 oder 6 Skins pro Charakter und der Rest sind halt irgendwelche bescheuerten Farbvariationen und Kleinkram-Bullshit. Ja, und dann ist aber halt, dann kannst du halt von dem gleichen Kostüm halt mal mit gelber Hose und blauem Gürtel freischalten. Dann gibt's jetzt zusätzlich Augments, das sind so Perks, die du in verschiedene Gegenstände einsetzen kannst, die deine Figur trägt. Ne? Also keine Ahnung, Johnny Cage hat eine Gürtelschnalle, hat ein Armband und noch irgendwas. Und dann kannst du da zum Beispiel diese Dinger einsetzen und dann kriegst du 3% mehr Schaden auf diesen oder jenen speziellen Special Move. Was wirklich ein dummer Kack ist, den dieses Spiel überhaupt nicht braucht. Dieser Bullshit. Das macht es nur unnötig kompliziert. Du hängst da und musst dich auf einmal mit irgendwelchen Character-Loadouts auseinandersetzen. Ja, ich bin auch der Falsche dafür. Ich mag dieses Feintuning von 3% Schritten von irgendeinem Kack, den mein Charakter anhat, sowieso nicht. Selbst in Spielen, wo es besser reinpasst. Aber es ist halt völliger Bullshit. Dann findest du auch noch Crafting-Materialien, weil es in der Crypt eine Schmiede gibt, wo du bestimmte Sachen herstellen kannst. Du kannst Gegenstände finden, Collector-Trades, wo du wieder an einer anderen Stelle die gegen irgendwelche anderen Gegenstände eintauschen kannst. Die gibt es nur beim Collector. Es ist so vollgestopft mit diesem ganzen, hier strecken wir die Unlocks-Bullshit. Also es ist unerträglich. Es ist unnötig kompliziert, es stopft das Spiel voll mit einem Kack, der dort nichts verloren hat, und das macht vor allem die ganze Crypt-Erfahrung auch kaputt für mich, weil ich laufe da durch, ich mache 10 Kisten auf und es ist halt einfach nur 10-mal Scheiße drin. Ein Concept-Art und hier ist ein Crafting-Material für und hier ist das gleiche Ding, das du schon hast in grün und hier ist nochmal Kacke, die du nicht willst. Es ist null dieses Gefühl von, oh, hier kann ich Geschenke auspacken, sondern es ist halt wirklich, es sind keine Lootboxen sozusagen, aber es fühlt sich halt an wie Lootboxen aufmachen. Es ist unerträglich zugemüllt und es ist ärgerlich.
Ja, okay. Jetzt wäre halt die Frage, auch mal so langsam in Richtung Wertschätzung hinleitend, was machen wir denn jetzt draus? Beziehungsweise was machst denn du jetzt draus aus diesem Gesamteindruck? Weil wenn wir dann wirklich an dem Punkt sind, wo wir sagen, das macht das Spiel schlechter, das macht das Spiel aktiv schlechter, das braucht es überhaupt nicht, das ist eher störend und enervierend. Inwiefern wirkt sich das dann bei dir zumindest auf das Gesamterlebnis und auf ein, kann man weiterempfehlen, ja oder nein hin? Weil eigentlich, so wie ich dich kenne, jetzt auch so Mittelerde, Schatten des Krieges, damals erinnere ich mich dran, wo du gesagt hast, das Spiel ist genau 0 Euro wert. Wie sehr bewegen wir denn uns in die Richtung, wo du aus Prinzip sagen müsstest, das kannst du keinem weiterempfehlen?
Ja, ich muss ihn auch mal ein bisschen weiter ausholen. Also zum einen, weil du ja auch das Wort Pay to Win schon genannt hast. Das ist in diesem Falle noch nicht mal dadurch durch Gier zu erklären, weil es gibt eine Echtgeldwährung, das sind diese Time Crystals, das ist die einzige Währung, die ich gegen Echtgeld kaufen kann. Und mit denen kann ich dann in einem Echtgeld oder in einem Shop, ich kriege die Time Crystals, verdiene ich auch in-game, kann ich eine Auswahl jeweils von 5-6 Gegenständen aufrufen, die ich damit kaufen kann, die zufällig durchwechseln. Das sind alles nur diese kosmetischen Gegenstände. Ne? Also da hier mal eine Skin und es gibt auch zum Beispiel zu Beginn jedes Matches gibt es so kleine Cutscenes, die Charaktere einführen. Sowas findest du auch in der Crypt. Und die Sachen kannst du dir mit diesen Time Crystals halt direkt quasi sofort kaufen, ohne dass du sie in der Crypt oder in den Towers of Time finden musst. Das hat aber mit Pay-to-Win nichts zu tun. Das ist halt wirklich, das hat keine Gameplay-Relevanz, sondern das sind wirklich halt einfach nur diese Fluff-Gegenstände sozusagen. Und dadurch, dass das so zufällig durchwechselt, ist es noch nicht mal ein, okay, ich will unbedingt dieses eine Kostüm für meinen Main-Character haben. Sondern selbst da musst du ja dann warten, bis es mal zufällig glücklicherweise im Shop erscheint und bei, keine Ahnung, über 3000 Bullshit-Variationen von Kram, der auftauchen kann, kannst du da auch lange warten. Das heißt, für mich ist es nicht mal erkennbar, dass das einen Sinn ergibt. Ich habe von dieser Echtgeldwährung über 2000 irgendwas, ich habe keinen Cent davon ausgegeben. Ja. Man muss dazu sagen allerdings, das ist auch wirklich alles, was ich in der Zeit, seitdem ich das Spiel besitze. Seit Release habe ich 2500 oder so von diesen Time Crystals insgesamt eingesammelt. Ein vernünftiger Gegenstand in diesem Shop kostet so zwischen 500 und 750. Man sieht also, wie langsam man diese Echtgeldwährung ergrindet. Aber sie ist auch so nutzlos integriert, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, diese ganze Mega-Streckung hat irgendwas damit zu tun, dass sie glauben, sie würden damit jetzt, was weiß ich, wie viel Geld verdienen. Und wenn, dann waren sie dumm dabei. Sondern das ist einfach, glaube ich, nur so ein, hey, wir wollen jetzt Mortal Kombat zu dem neuen Langzeitphänomen machen und deswegen packen wir so viel Zeug da rein. Sie haben ja auch sehr viel Augenmerk auf E-Sport gelegt. Könnt mir auch vorstellen, dass dieses, wir reduzieren ein bisschen die Spielgeschwindigkeit, sogar auch mit dem Blick auf E-Sport erfolgt ist, weil es einfach cooler ist zuzuschauen. Man kann besser nachvollziehen, was da passiert. Aber es ist halt, also zumindest diesen Aspekt, dass man so das Gefühl hat, ich kann jetzt immer noch coolen Kram freischalten, das ist für mich eher schlecht, so wie es ist, weil es halt einfach frustrierend ist, so ewig daran rumzudoktern und so viel Bullshit zu bekommen. Mit Blick auf die Wertschätzung viel relevanter ist allerdings, dass diese ganzen Mechaniken einen Online-Zwang mitbringen, wo er nicht hingehört. Also die Towers of Time sind ja eigentlich eine Singleplayer-Angelegenheit. Da gibt's ab und zu so Koop-Matches, wo ein besonders starker Gegner ist und dann kämpfst du da mit zwei anderen Leuten, versuchst zu dritt so nacheinander den zu bezwingen. Aber ansonsten ist es größtenteils Einzelspielerzeug und das ist echt völliger Bullshit, insbesondere auf der Switch. Sobald du die Switch zum Beispiel in den Standby-Modus setzt, verlierst du die Online-Verbindung zu diesem Mortal Kombat-Servern und dann wirst du komplett zurückgesetzt. Dann kannst du den Tower, an dem du gerade warst, komplett von vorne anfangen. Selbstverständlich hatte ich den Fall, dass ab und zu mal die Verbindung zu dem scheiß Mortal Kombat-Server abbricht. Und dann kann ich den Tower auch neu anfangen. Das Spiel ist auf der Switch außerdem noch instabil gewesen. Das heißt, es ist mir immer mal wieder abgestürzt. Dann konnte ich auch wieder neu anfangen. Und wenn du dich so durch 8 Gegner in so einem Tower durchgewürgt hast und dann crasht dir das Spiel und du kannst wieder von vorne anfangen, kannst du dir vorstellen, wie viel Selbstbeherrschung es erfordert, die Konsole nicht an die Wand zu werfen? Das ist völliger, unnötiger Scheiß. Also ich verstehe auch nicht, warum sowas einen Online-Zwang braucht. Lass mich das offline erledigen und übermittle dann am Schluss irgendein Endergebnis an deinen Server, der das lokal gespeichert ist. Also das ist ja dann nur eigentlich so Cheat-Sicherung, damit nicht jemand sich da, keine Ahnung, diese Währung zusammencheaten kann oder sonst was. Aber völlig nutzlose Kacke, das hat da nichts verloren. Es macht das Ganze auch unnötig, was Wartezeiten angeht. Wenn ich in die Crypt will, muss ich auch immer erstmal warten, bis irgendwelche Crypt-Data von irgendeinem Mortal Kombat-Server synchronisiert wurde. Wenn der mal down ist, ist mein Spiel auf einmal kastriert und ich kann die Hälfte aller relevanten Modi nicht mehr aufrufen. Also das ist eine riesige Scheiße. Und dann muss ich sagen, finde ich die Towers of Time auch noch insgesamt nicht so cool umgesetzt, weil ich habe ja schon gesagt, es kommen sehr häufig diese Modifier mit dazu. Es gab es bei Mortal Kombat X auch schon und da fand ich diese Modifier teilweise sehr geil und kreativ. Da gab es dann Matches, da ist dann das Blut durch Regenbogenfarben ersetzt gewesen und solche Sachen. Das war verspielt und das war nett und das war echt schön gemacht. Und diesmal sind aber die Modifier eigentlich sehr häufig nur irgendwelche komischen Buffs oder Hilfestellungen, da kommen auf einmal Raketen, Napalm-Raketen aus dem Hintergrund, die dich treffen können. Da fliegen auf einmal irgendwelche Waffen durchs Bild, die dich treffen. Der Gegner ist auf einmal magnetisch und zieht dich an. Und das ist mega lästig. Das ist alles nur Zeug, was dann, du musst häufig dann mehr diesen Modifiern und diesen zusätzlichen Hindernissen ausweichen, als den eigentlichen Kampf zu bestreiten. Die KI verhält sich dann häufig auch absichtlich richtig blöde. Die haben sie jetzt auch nochmal erheblich einfacher gemacht nach dem Patch, weil du halt so damit beschäftigt bist, diesen blöden zusätzlichen Hindernissen auszuweichen. Aber dadurch spielen sich dann die Towers of Time häufig gar nicht mehr wie ein richtiges Mortal Kombat, sondern wie so ein Quasi-Jump'n'Run, wo du die Timings von diesen zusätzlichen Hindernissen auswendig lernen musst. Und das fand ich sehr unbefriedigend. Und jetzt haben sie es so viel einfacher gemacht, dass es nicht mehr so frustrierend ist, an diesem ganzen Kram zu scheitern. Aber ehrlich gesagt, der ganze Flow von den Matches da drin, den finde ich nach wie vor blöd. Das fühlt sich dann einfach nicht an wie ein cooles Kampfspiel. Ja, und dann kommt bei der Switch noch hinzu, dass sie gerne mal ruckelt. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass das auch mit dieser Online-Verbindung teilweise zusammenhängt, weil sie bei mir in Offline-Matches nicht in dem gleichen Ausmaße ruckelt, aber sie ruckelt bei manchen Stages immer, da ist sie offensichtlich ein bisschen überfordert und das ist natürlich für ein Spiel mit solchen Anforderungen an Reaktionszeiten und so ebenfalls inakzeptabel. Nach allem, was ich gelesen habe, läuft es auf den anderen Konsolen und dem PC ziemlich fluffig, aber bei mir auf der Switch hat es da auch noch Defizite. Und dementsprechend kann ich dann trotzdem das Fazit genauso aussprechen, wie du es vorhin gesagt hast. Ich kann das Spiel zumindest mit der Version, die ich gespielt habe, nicht empfehlen.
Gut, jetzt wäre allerdings wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer weniger die Switch-Version, so leid das mir tut, liebes Nintendo und liebe Switch-Fans, relevant als eine lauffähige, zum Beispiel PS4-Version, sehr wahrscheinlich, beziehungsweise eine nicht ruckelnde oder vielleicht auch auf dem PC oder auch auf der Xbox. Also wenn ich jetzt diesen Aspekt rausnehme, ja, bei dir hat es geruckelt, dann?
Gilt natürlich immer noch das Gleiche. Allerdings natürlich noch mit einer, sagen wir mal, also die auch bei der Switch-Version. Ich habe echt Spaß mit der Switch-Version. Das muss ich echt zugeben. Und ich spiele das bestimmt auch noch weiter. Das Problem ist halt nur, was André, der Mortal Kombat-Fan, noch in Kauf nimmt und womit er dann trotzdem Spaß an dem Spiel haben kann, ist nicht das Gleiche, wie wo André, der Kritiker, der versucht, eine vernünftige Empfehlung zu geben, noch eine Empfehlung aussprechen kann. Dementsprechend, also das Kernspiel ist wirklich erstaunlich geil. Ich würde echt behaupten, es ist wahrscheinlich das beste Mortal Kombat, das ich je gespielt habe. Es ist echt, echt, echt cool. Es ist unglaublich tief. Es hat echt eine Menge an coolen Änderungen auch mit dabei, was diese reine Kernspielmechanik angeht. Hab damit echt viel Spaß. Aber der Grad an Bullshit links und rechts führt dazu, dass ich sage, es gibt eigentlich, ich kann nicht rechtfertigen, dafür eine Empfehlung auszusprechen. Ich kann den Leuten, die Mortal Kombat schon immer mochten und die diese Art Spiel schätzen, sehr deutlich zu verstehen geben, dass das ein Spiel ist, mit dem man trotzdem sehr viel Spaß haben kann. Aber empfehlen möchte ich das nicht.
Mit diesen Worten, Herr Peschke. Ich bin restlos bedient. Ja, du hast mich sozusagen, also stell dir vor einfach, dass du mich so Fatality-technisch abgearbeitet hast. Also mein Kopf fliegt quasi virtuell hier irgendwo rum.
Na, in diesem Sinne, meine Damen und Herren. Achso, ist da noch eine ganz kurze Anmerkung noch. Auf der Switch ist der Online-Modus derartig dünn besetzt, dass ich es so gut wie nie geschafft habe, einen Online-Match zu bestreiten. Es ist eigentlich, ich habe einfach nie einen Gegner gefunden. Ich habe ewig irgendwo in einer Warteschleife gesessen. Diese Koop-Matches in den Towers of Time, da ist der Anreiz, die Karotte noch irgendwelche Sachen zu verdienen, anscheinend so stark, dass man ab und zu Gegner gefunden hat. Verbindungsqualität war dort auch häufig eher mäßig. Insofern, das sei auch nochmal als Warnung, was die Switch-Version angeht, ausgesprochen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit der Wertschätzung zu Mortal Kombat 11. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann demnächst mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Bis dahin.